Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Bei Wikipedia gilt er als vermutlich tot. Gestorben am 23. August 2023. Es geht um Jewgeni Prigoschin, den Chef der Söldnergruppe Wagner.
Wenn Prigoschin tot ist, dann ist klar, dass man jetzt versuchen wird, die Wagner-Gruppe zu integrieren oder die Soldaten und die Söldner zu integrieren, die russischen Streitkräfte, soweit man sie braucht.
Das sagt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Das Privatflugzeug von Prigoschin ist gestern abgestürzt. Er soll unter den Toten sein, auch wenn das noch nicht final bestätigt ist. Und wie es mit der Wagner-Gruppe also weitergehen könnte, das ist eins unserer Themen heute. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, kann man gekündigt kriegen, weil man in einer WhatsApp-Gruppe mit den Kolleginnen und Kollegen über den Chef gelästert hat?
Ja, die Richter haben heute dem Arbeitgeber Recht gegeben. Also das ist rechtens zwar, diese Leute außerordentlich zu kündigen.
Das sagt Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Es ist zugegeben ein etwas komplexer Fall. Dröseln wir für euch auf. Heute am Donnerstag, dem 24. August. Ich bin Rahel Klein. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Sein Tod wurde schon häufiger vermeldet, aber dieses Mal verdichten sich die Hinweise, dass Jewgeni Prigoschin, Chef der berüchtigten russischen Söldnergruppe Wagner, wirklich tot ist. Gestern ist sein Privatflugzeug auf dem Weg von Moskau nach St. Petersburg abgestürzt. Er soll mit an Bord gewesen sein, auch wenn das final noch nicht bestätigt ist. Es gibt viele Spekulationen um diesen Flugzeugabsturz. Steckt vielleicht Russlands Präsident Putin dahinter? Das fragen sich viele. Was wir wissen, dieser Absturz ist auf den Tag genau 2 Monate nach dem Wagner-Aufstand passiert, den Putin ja als Verrat bezeichnet hatte. Und wir fragen uns, wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dass Prigoschin tot ist, was wird dann aus der Wagner-Gruppe? Darüber spreche ich mit Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Mölling, es haben sich ja viele zu Wort gemeldet, Politikerinnen, Politiker, die angesichts der Berichte gesagt haben, ja, dieser Vorfall, das überrasche Sie nicht. Wie war das bei Ihnen? Waren Sie auch nicht überrascht?
Nee, nicht so richtig. Es war, glaube ich, eine Variante, wie man mit Prigoschin umgehen würde, die komplett plausibel ist, was einem ja total erschrecken muss. Ne? Also das heißt ja, was das mit dem Gewalt- und mit dem Terrorstaat zu tun haben, dass man Putin und seinen Kumpanen zutraut, dass sie einfach jemanden kaltblütig ermorden, der vor 2 Monaten noch für sie gearbeitet hat.
Ja. Sie sagen, dass man denen das zutraut, weil man über die Hintergründe ja jetzt auch noch nicht so viel weiß und auch noch nicht final weiß, was wirklich passiert ist. Aber es gibt eben diese Vermutung. Nehmen wir auch jetzt mal an, Prigoschin und sein Stellvertreter sind gestern wirklich bei diesem Absturz ums Leben gekommen. Wer könnte Prigoschins Platz an der Spitze der Wagner-Gruppe dann einnehmen? Gibt es dafür eine klare Regelung?
Also ich glaube, es gibt eine Vorstellung innerhalb der Wagner-Gruppe, wer das sein könnte. Aber ich glaube, wir müssen uns nochmal zurückerinnern. Es hat ja den Versuch gegeben, die Wagner-Gruppe nicht aufzulösen, sondern wie viele andere freiwilligen Organisationen oder sozusagen Freischärler, Söldner zu integrieren in die russischen Streitkräfte. Dagegen hat Prigoschin sich ja gewehrt. Und ich glaube, das ist das, was jetzt ansteht. Denn hier war ja im Hintergrund, das war eine Dimension der Auseinandersetzung, war ja zwischen Prigoschin und dem russischen Verteidigungsministerium und dem Generalstabschef und Verteidigungsminister. Und wenn Prigoschin tot ist, dann ist sozusagen diese Auseinandersetzung damit beendet und auch klar, dass man jetzt versuchen wird, die Wagner-Gruppe zu integrieren oder die Soldaten, die Söldner zu integrieren, die russischen Streitkräfte, soweit man sie braucht.
Okay, das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, wer ihm jetzt nachfolgen könnte, sondern dass wahrscheinlich eher wieder eine Annäherung auch zwischen Putin und der Wagner-Gruppe in Form von auch eben Miteingliederung in die russischen Truppen, dass man das eher erwartet.
Ja, ich glaube, es gibt 2 Szenarien. Das eine ist, dass die Wagner-Gruppe einfach aufhört zu existieren, weil man die Söldner übernimmt in die Streitkräfte oder ihnen Verträge anbietet. Die zweite Variante ist das, oder das ist eine Untervariante, die gehen in andere Organisationen. Die Wagner-Gruppe ist ja nicht die einzige Söldnereinheit, die es gibt. Ne? Das muss man auch mit dazu ziehen. Und das dritte ist, dass man die Wagner-Gruppe, soweit sie im Ausland noch tätig ist, dort belässt und sie da weiter sagen, ihre Tätigkeiten verrichten lässt. Russland ist ja ein großer Export von Gewaltdienstleistungen, also alles, was sie brauchen, Mord, Krieg, das machen die weiterhin für sie. Es kann aber auch einfach sein, dass man den Namen ändert und die gleichen Dienstleistungen mit einem anderen Chef anbietet, der einfach besser unter Kontrolle des Kreml ist.
Ja, weil das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, weil die Wagner-Gruppe ist ja auch in vielen anderen Ländern aktiv, ne? In Afrika, Asien. Das heißt, da wird man sehen, was dann dort wird. Was bedeutet dieser ja wahrscheinliche Tod, mögliche Tod von Prigozhin und die ja wahrscheinlichen Änderungen innerhalb der Wagner-Gruppe auch für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine?
Ja, direkt eigentlich erstmal gar nichts. Dadurch, dass die Wagner-Gruppe schon lange aus den Kämpfen zurückgezogen worden ist, also sie haben ja im Grunde genommen, wenn man das so sagen will, es möglich gemacht, dass Bachmut eingenommen worden ist durch die Russen. Und sie haben es natürlich jetzt wieder verloren. Aber das war schon was, was sozusagen aus russischer Sicht ihr Verdienst gewesen ist. Das ist aber lange vorbei. Die Wagner-Leute spielen oder die Gruppe selbst spielt keine Rolle mehr in dem Konflikt. Deswegen gibt es eigentlich nur so einen indirekten Konflikt, nämlich dass Putin, wenn er es denn jetzt sozusagen gewesen ist, klar gemacht hat mit der Ermordung von Prigozhin, dass jeder Putschist das gleiche Schicksal ereilen wird, nämlich dass er vom Staat umgebracht wird. Dieses System duldet keine Putschisten, die nicht erfolgreich sind, so muss man sagen. Und das ist, glaube ich, das, was der Staat insgesamt einfach ausdrückt. Das, was regiert ist, ist Gewalt. Und wenn sie sich ihrer Haut nicht erwehren können in diesem Gewaltsystem, dann sterben sie. Das muss aber aus Putins Sicht auch jetzt so sein, konsequenterweise, weil sonst würde er seine eigene Macht untergraben, wenn er das nicht tun würde. Wenn das alles auf dem Prinzip der Gewalt aufbaut und man in diesem Fall keine Gewalt anwendet, dann stellt man sich selbst in Frage.
Sagt Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Mit ihm habe ich über den mutmaßlichen Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin gesprochen und was das für die Zukunft der Söldnergruppe bedeutet. Ganz herzlichen Dank, Herr Mölling, für die Einschätzung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Richtigen Scheißtag auf der Arbeit gehabt? Dann nach Feierabend schön erstmal in der gemeinsamen Chatgruppe mit Kolleginnen und Kollegen über den Chef, die Chefin ablästern. Das kann ja manchmal gut tun, sollte man aber vielleicht doch lieber lassen. Es gibt nämlich einen Präzedenzfall, den heute das Bundesarbeitsgericht in Erfurt verhandelt hat. Die Frage ist, darf dein Chef dir kündigen, weil du in einer WhatsApp-Gruppe über ihn abgelästert hast? Minto Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich das heute ergangene Urteil angeschaut. Worum geht's denn genau bei dem Fall?
Also in dem Fall haben sich 7 befreundete Arbeitskollegen, 2 von denen sind auch Brüder, in einer WhatsApp-Gruppe miteinander ausgetauscht und dafür auch ihre privaten und nicht die Arbeitshandys genutzt. In der Gruppe kam es dann zu wüsten Beschimpfungen gegen einen ihrer Chefs. Die Nachrichten waren wirklich krass beleidigend, also sexistisch und rassistisch und also war wirklich schlimm. Und diese Chats sind dann an den Betriebsrat geraten und dann an den Personalchef gelangt. Und das war am Ende ein stolzes 316 Seiten langes Dokument. Und einer der Chat-Teilnehmer hat dann auch wirklich schriftlich bestätigt, dass diese Nachrichten auch echt sind. Der Arbeitgeber hat dann diesen Leuten außerordentlich gekündigt und dagegen haben die Betroffenen eben geklagt mit der Begründung, diese Nachrichten seien ja privat gewesen und haben dann gefordert, dass der Arbeitgeber ihnen das Gehalt zurückzahlt.
Okay, das heißt, es war ja nicht einfach nur ein Lästern, sage ich mal, sondern es waren wirklich beleidigende, sexistische, rassistische Äußerungen mit dabei. Wie hat denn das Gericht in Erfurt dann heute entschieden?
Ja, die Richter haben heute dem Arbeitgeber Recht gegeben. Also dass es rechtens war, diese Leute außerordentlich zu kündigen. Ich habe mal Professor Gregor Thüsing vom Institut für Arbeitsrecht an der Uni Bonn gefragt, dass er sich das Urteil mal anguckt. Und er war davon überhaupt nicht überrascht von der Entscheidung. Vor allem, weil eben diese Äußerungen in den Chats so extrem waren.
Das Besondere an diesem Fall waren wirklich diese extremen Äußerungen, die hier getätigt wurden. Das waren nicht nur beleidigende, das waren sicherlich auch rassistische Äußerungen. Das war zutiefst ausländerfeindlich, das waren teilweise antisemitische Äußerungen. Wenn man das alles zusammennimmt, dann hätte man sich schwer vorstellen können, dass da eine Vertrauenserwartung so weit gehen könnte, dass das vollständig ohne Konsequenzen blieben.
Also besonders, weil diese Äußerungen eben so extrem sind, müsste man schon besonders beweisen, dass diese Gruppe wirklich intim privat war und dass Inhalte aus so einer Chatgruppe von keinem Gruppenmitglied nach außen weitergegeben werden, weil Chatnachrichten können ja einfach mit einem Screenshot gespeichert und an andere weitergeleitet werden. Das ist jetzt nicht so kompliziert. Also als vertraulich gelten Nachrichten so einer Chatgruppe wirklich nur im Ausnahmefall.
Aber was heißt das jetzt für mich persönlich? Ne? Also auch wenn das total daneben war, war es ja immerhin im privaten Rahmen. Kann ich dann in keinem Chat mich mal über meinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin aufregen?
Es ist halt jetzt wirklich die Frage, wann wird so ein Chat als privat bewertet? Also grundsätzlich gilt, und das hat auch schon das Bundesverfassungsgericht Bundesverfassungsgericht vor Jahren so festgestellt, dass es zur Menschenwürde und auch zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht gehört, dass man in bestimmten Situationen oder in bestimmten Räumen seine Meinung sagen kann, auch wenn die mal ein bisschen aus dem Ruder schlägt sozusagen, ohne dass man Konsequenzen zu befürchten hat. Am Ende, sagt der Strafrechtsprofessor, kommt es eben auf die Chatgruppe drauf an.
Je enger das Verhältnis derjenigen, die da in Kommunikation zueinander treten, ist, desto eher muss man annehmen, dass das ein geschützter Bereich der Privatheit ist und je kleiner dieser Bereich ist. Hier sind natürlich unter Eheleuten ein anderer Schutz zu erwarten als unter losen Bekannten. Hier ist unter Brüdern und Freunden ein anderer Schutz zu erwarten als unter Arbeitskollegen.
Also es geht auch so ein bisschen um die Größe der Gruppe, aber das Arbeitsgericht in Erfurt hat jetzt nicht festgelegt, ab so und so vielen Gruppenmitgliedern gilt ein Chat als privat oder als öffentlich. Mhm. Grundsätzlich ist es natürlich was anderes, wenn man nur einer Person schreibt oder eben in einer Gruppe mit über 100 Leuten postet. Teilweise gibt es ja auch geschlossene Telegram-Gruppen zum Beispiel, die aber wieder viele 100 Mitglieder haben. Also das ist einfach ein sehr weites Feld. Deswegen ist viel ausschlaggebender, wie intim die Beziehung unter den Schreibenden ist. Je intimer, desto privater.
Es ist ja jetzt auch irgendwie konsequent, dass es mehr Rechtsprechung rund um Chatgruppen gibt. Die landen ja auch immer wieder in den Schlagzeilen, zum Beispiel die rechtsextremen Chatgruppen innerhalb der Polizei. Ne?
Genau, da kann man auch schon Parallelen ziehen. Also diese Fälle sind schon ähnlich. Aber es gibt auch ein paar Dinge, die man beachten muss. Also waren diese Chats auf dem Diensthandy oder auf dem Privathandy? Mhm. Außerdem sind Polizisten ja auch Beamte. Ne? Also da muss man auch nochmal einen Unterschied machen zwischen Beamtenrecht und Arbeitsrecht, weil solche Fälle werden in der Regel im Beamtenrecht und dadurch auch bei der Polizei strenger gehandhabt, weil Beamte ja auch einen besonderen Amtseid leisten und besondere Pflichten haben.
Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt hat heute ein wegweisendes Urteil gefällt. Wer sich in besonders extremer Art, zum Beispiel beleidigend, in einer Chatgruppe über seinen Arbeitgeber äußert, kann auch gekündigt werden. Wie da abgewägt wird, ab wann ein Chat privat ist, das hat uns Mintu Tran aus dem Deutschlandfunk Nova-Team eingeordnet. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
China, Indien und Russland zusammen mit Brasilien und Südafrika. Diese fünf Länder bilden die sogenannte BRICS-Gruppe. Und die setzt sich dafür ein, dass international nicht nur der Westen gehört wird und die Spielregeln bestimmt, sondern eben auch andere Länder. Und diese BRICS-Gruppe hat sich in dieser Woche in Südafrika getroffen. Heute ist der Abschlusstag und Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist denn bei dem Treffen rumgekommen?
Also vor allem will die Gruppe zunächst mal wachsen in den BRICS-Staaten. Da leben ja jetzt schon über 40% der Weltbevölkerung. Ja, und bei dem Treffen ist beschlossen worden, es werden 6 neue Länder eingeladen mitzumachen. Und zwar Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Dann wären schon fast die Hälfte der Weltbevölkerung durch diese erweiterte Gruppe vertreten. Also mal zum Vergleich, in den mächtigen G7-Staaten, da leben unter 10% der Weltbevölkerung. Ja, und die zusätzlichen BRICS-Länder, die sollen schon Anfang nächsten Jahres dann auch vollwertige Mitglieder in dieser Gruppe werden.
Aber Klaus, was macht man denn dann mit dem Namen? Also BRICS sind ja die Anfangsbuchstaben der Mitglieder. Wenn da ganz viele dazukommen, was wird dann daraus?
Das wird ein bisschen zu lang werden sozusagen. Genau, also die Gruppe will sich dann deshalb einfach BRICS Plus nennen. Okay. Das klingt jetzt ein bisschen nach einem neuen Streaming-Anbieter oder so, sag ich jetzt mal. Aber das ist jetzt erstmal so die Lösung. Also vor dem Hintergrund, dass später noch mehr Länder sogar auch mitmachen könnten, nämlich insgesamt bis zu 40 Staaten, die zeigen da Interesse dran, dann würde der Name noch länger werden.
Und ich habe es schon gesagt, die BRICS-Staaten, die wollen ja ein Gegengewicht schaffen zum Westen. Aber wie geschlossen ist diese Gruppe überhaupt?
Ja, das ist so ein bisschen die Gemeinsamkeit, dass die Länder alle ziemlich unterschiedlich sind, sozusagen, also politisch und wirtschaftlich. Das ist ein eher loser Staatenbund, der ist vor ein paar Jahren halt gegründet worden und es gibt auch keinen festen Sitz. Es gibt jetzt keine definierten Regeln, aber der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa, der hat beim BRICS-Treffen gesagt, dass das jetzt auch erstmal so okay ist.
BRICS ist eine heterogene Gruppe von Nationen. Es ist eine gleichberechtigte Partnerschaft von Ländern, die verschiedene Ansichten haben, die aber eine gemeinsame Vision für eine bessere Welt teilen.
Und wenn jetzt die neuen Länder dazukommen, dann wird es auch erstmal komplizierter werden. Also Saudi-Arabien und Iran zusammen in einem Bündnis, das war vor kurzem eigentlich noch kaum denkbar. Ja, und die jetzigen Mitgliedstaaten China und Indien, das sind ja auch direkte wirtschaftliche Konkurrenten und die haben auch Grenzstreitigkeiten. Also der gemeinsame Nenner ist wirklich, dass sich da was ändern soll auf der Welt und da ist auch von mehr Gerechtigkeit die Rede.
Was soll denn zum Beispiel passieren? Also was sind konkrete Pläne?
Ja, eine Idee ist, dass sich die Länder von internationalen Institutionen lösen wollen, also der Weltbank zum Beispiel oder dem Internationalen Währungsfonds und auch von der weltweiten Leitwährung US-Dollar. Mhm. Also afrikanische Länder, die müssen zum Beispiel viel mehr für Kredite zahlen als die USA oder reiche Länder in der EU. Und deshalb ist auch die New Development Bank gegründet worden, oft auch BRICS Bank genannt. Die fördert Projekte in den Partnerländern. Die ist jetzt noch nicht so finanzstark, aber da könnte die Reise hingehen, sagt Südafrikas Präsident.
Als BRICS sind wir bereit, Möglichkeiten zur Verbesserung der Stabilität, Verlässlichkeit und Fairness der globalen Finanzarchitektur zu finden.
Okay, also das sind die Pläne der BRICS-Staaten. Was sagt der Rest der Welt dazu? Wie werden die Ideen aufgenommen?
Also UNO-Generalsekretär Antonio Guterres, der war heute zu Gast auf dem BRICS-Treffen und der hat im Grunde auch nicht viel anderes gesagt als das, was die BRICS-Staaten auch fordern. Er sagt auch, also die globale Machtverteilung, die ist ungerecht und die ist veraltet und die funktioniert auch nicht mehr richtig.
Die heutigen globalen Regierungsstrukturen spiegeln die Welt von gestern wider. Wenn die multilateralen Institutionen wirklich global bleiben sollen, müssen sie reformiert werden, damit sie die heutigen Mächte und die wirtschaftlichen Realitäten widerspiegeln.
Ja, also Guterres sagt zum Beispiel, dass den armen Ländern viel mehr Schulden erlassen werden müssen. Das sei dringend notwendig. Ja, und dass die Welt jetzt bunter wird und viel mehr Parteien mitmischen wollen, das findet er eigentlich gut, sagt er. Wichtig ist halt, dass dabei das Völkerrecht geachtet wird und die Menschenrechte. Denn das seien Werte, die sind halt nicht verhandelbar. Und ja, da wird dann doch klar Kritik deutlich. Also, denn bei BRICS Plus, da sind ab 2024 undemokratisch regierte Staaten in der Mehrheit.
Und gibt es auch Reaktionen aus Deutschland?
Ja, Außenministerin Annalena Baerbock, die hat sich diplomatisch geäußert. Also sie hat gesagt, es ist okay, wenn sich jetzt da Länder zusammentun. Das macht Deutschland ja jetzt auch nicht anders in der Welt. Da gibt es ja auch strategische Partnerschaften. Aber sie hat die kleineren Staaten auch indirekt davor gewarnt, sich jetzt nicht zu abhängig zu machen von den großen Playern.
Was für uns zentral ist, und das ist, glaube ich, das Entscheidende in diesen geostrategischen, sensiblen Zeiten, dass wir alle miteinander, und das betrifft uns selber genauso, nicht naiv sein dürfen. Das Treffen eben nicht automatisch bedeuten, dass man allerbeste Freunde ist.
Ja, das ist ja auch durchaus das Thema in Deutschland gerade, dass man sich halt nicht zu sehr abhängig macht von Ländern wie China oder Russland.
Die BRICS-Staaten wollen sich schon bald vergrößern. 6 neue Länder sollen dazukommen. Es soll dann BRICS Plus heißen erstmal. Und das Treffen der Schwellenländer in Südafrika geht heute zu Ende. Was wir dazu wissen mussten, das hat Klaus Jansen aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam uns mitgeteilt. Danke, Klaus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Fußball-WM ist gerade vorbei. Die Spanierinnen sind Weltmeisterinnen geworden. Und der nächste Weltmeister wird ab morgen gesucht, und zwar im Basketball. Die WM findet in Japan, Indonesien und auf den Philippinen statt. Und mit dabei ist auch das deutsche Team samt NBA-Stars wie Dennis Schröder. Auftaktspiel findet morgen 14.10 Uhr deutscher Zeit gegen Japan statt. Und was wir von dieser WM erwarten können, darüber habe ich mit Deutschlandfunk Nova-Reporter Bjemek Juk gesprochen. Bjemek, am letzten Wochenende gab es ja noch Testspiele gegen die USA und Griechenland. Haben die deutschen Basketballer da Lust auf mehr gemacht bei der WM?
Auf jeden Fall. Also erstmal optisch einfach. Die spielen super spektakulär. Das ist ein sehr schnelles Team. Die haben auch Spaß, wenn sie zusammenspielen. Ist aber trotzdem irgendwie taktisch. Also ist nicht ganz wild durcheinander gewürfelt. Und klar, wenn man sich jetzt das Handfeste anguckt, die haben mit der USA, das ist ja so der Favorit immer beim Basketball,
immer
ganz gut mitgehalten. Ja, immer grundsätzlich. Die haben den Basketball auch erfunden. Also die haben nur mit 8 Punkten verloren. Auch die Testspiele davor waren schon relativ stark. Zum Beispiel auch gegen Kanada, auch ein sehr gutes Team. Also die deutschen Basketballer bestätigen, der deutsche Basketball, der wird von Jahr zu Jahr besser. Es gab nur so einen ganz kleinen Dämpfer. Justus Hollatz, das ist einer der jungen Stars, der hat sich leicht verletzt, der ist aber trotzdem mit zur WM mitgeflogen.
Und ich dachte, die machen optisch eine gute Figur, die haben alle gute Frisuren, aber da...
Auch das,
okay.
Gerne einschalten.
Stimmung könnte auch gut sein also, weil Testspiele waren gut, also klingt vielversprechend. Im Vorfeld gab es aber auch richtig Stress zwischen Kapitän und NBA-Star Dennis Schröder und einem anderen NBA-Spieler, Maximilian Kleber. Was war da genau los?
Ja, man muss dazu wissen, es gab ja die EM in Deutschland vor einem Jahr.
Ja.
Und da war Maxi Kleber nicht dabei, der hat ausgesetzt. Und die Begründung war, er wollte an seinem Game arbeiten. Das sagen Basketballer, wenn sie halt üben, besser zu dribbeln, zu werfen und so weiter.
Mhm.
Und das fand Dennis Schröder gar nicht so gut. Das hat er auch im Juli in einem Podcast gesagt.
Maxi war letztes Jahr nicht da. So, ja. Deswegen, wenn du dich halt nicht committed hast, das war eigentlich die Message von uns allen,
ja.
Wenn du dich nicht committest dieses Jahr, dann bist du nächstes Jahr auch nicht dabei. Wenn er sagt, hör mal zu, ich unterschreibe meinen Vertrag diesen Sommer und ich will, keine Ahnung, ich will mit dem Team sein, damit ich noch mehr Geld rausziehen kann,
ja.
Verstehe ich das. Aber wenn du zu Gordon Herbert sagst, ey, hör mal zu, ich bin Maxi und ich will im Sommer, will ich Ballhandling trainieren und an meinem Game arbeiten, Maxi, sorry, aber du hast kein Game.
Das war im Podcast von Dre Vogt. Das war der Mann, der immer wieder Dennis Schröder bestätigt hat.
Mhm.
Ja, also das hat Maxi dem Cheftrainer Gordon Herbert gesagt. Der wollte an seinem Game arbeiten. Das fand Dennis Schröder nicht so gut. Und daraufhin hat dann Maxi Kleber seine Teilnahme tatsächlich abgesagt. Er hat gesagt, er fühle sich nicht uneingeschränkt willkommen im Team. Schröder hat es zwar entschuldigt und hat gesagt, er wollte halt diesen Kader von der Eurobasket, also von der EM schützen. Der war einfach ein gutes Team und es wäre ja auch unfair den anderen gegenüber, wenn Maxi Kleber jetzt auf einmal kommt. Und Schröder meinte auch, die Medien hätten sich zu sehr darauf gestürzt, dieses er hat kein Game und ihn zu böse dargestellt. Es gab dann sogar so einen Friedensgipfel vom Deutschen Basketballbund, aber Maxi Kleber ist nicht am Start. Und das ist spielerisch schon sehr schade, weil Maxi Kleber seit Jahren echt ein solider NBA-Spieler ist.
Also absolutes Diven-Game da am Start ein bisschen?
Schon ein bisschen.
Schon ein bisschen. So, und jetzt aber nach einer sehr erfolgreichen Europameisterschaft letztes Jahr, bei der Deutschland Dritter geworden ist, sind die Erwartungen trotzdem ja hoch. Was traust du dem deutschen Basketballteam zu und was sagt die Konkurrenz?
Das Team kann auf jeden Fall super viel schaffen. Gestern ist das letzte Power-Ranking der FIBA rausgekommen und da ist Deutschland einfach auf Rang 2.
Echt?
Ja, dazu muss man wissen, das ist ja nicht die Weltrangliste, das ist so ein Power-Ranking, das erstellen hat die Leute bei der FIBA. Das heißt, das kann sich sehr schnell ändern. Da schauen sich die letzten Spiele einfach an und entscheiden danach. Aber die hohen Ziele hat man sich auch im Team gesetzt, hat auch Cheftrainer Gordon Herbert bestätigt.
To medal at the World Cup. This is the goal our players made the other day, and we were in different groups, and so two groups said medal, one group said something different, but we go with the medal.
Also die Jungs, die Spieler haben sich in drei Gruppen aufgeteilt und sollten Ziele festlegen. Und zwei der drei Gruppen haben dann gesagt, das Ziel ist eine Medaille auf jeden Fall. Was die dritte Gruppe gesagt hat, weiß man übrigens nicht. Das würde mich ja am meisten interessieren.
Oh ja.
Aber Deutschland wird auch international auf jeden Fall geschätzt. Also das sieht man nicht nur an diesem Power-Ranking. Beim letzten Testspiel ging es ja gegen die USA, die USA. Und da hat Steve Kerr, der Trainer der USA und auch einer der besten Basketballtrainer weltweit, gesagt, Deutschland sei der bisher härteste Gegner gewesen in der Vorbereitung. Und das war auch der knappste Sieg der Amerikaner.
So, also noch ein Ritterschlag von US-amerikanischer Seite. Jetzt mal realistisch, wie weit kann Deutschland kommen?
Ja, die Gruppe, in die sie gekommen sind, Gruppe E, die ist relativ schwer. Also es gibt den Gastgeber Finnland, den Mitfavoriten Australien und so ein bisschen den Geheimtipp Finnland. Danach kommt aber noch die zweite Gruppenphase und die dürfte einfacher sein. Man nimmt auch die Siege mit und danach beginnt halt die K.O.-Runde. Da sehe ich Deutschland auf jeden Fall. Ich finde es weiterhin mutig, von einer Medaille zu sprechen, aber ich finde es jetzt nicht unrealistisch.
Klingt vielversprechend fürs deutsche Team. Bei der Basketball-WM beginnt morgen Deutschland-Japan ab 14.10 Uhr deutscher Zeit. Alles, was ihr zur WM wissen musstet, das hat euch Jamek Juk aus dem Deutschlandfunk Nova-Team erzählt. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Currywurst-Pommes oder doch die vegane Lasagne? Was bei der Entscheidungsfindung in der Kantine mittags eine Rolle spielen könnte, ob hinter einem Gericht explizit steht, ob es vegetarisch oder vegan ist. Eine Studie vom Massachusetts Institute of Technology hat nämlich rausgefunden, Menschen, die gerne regelmäßig Fleisch essen, die lassen sich von so Labels eher abschrecken. Wenn die nicht da wären, dann würden die viel häufiger sich gegen Fleisch entscheiden und damit die umweltfreundlichere Alternative wählen. Was heißt das also? Die Labels lieber weglassen? Deutschlandfunk Nova-Reporter Matthias von Lieben hat sich die Studie angeschaut und den Praxischeck gemacht.
Um 12 Uhr war ich heute in der Mensa der Uni Regensburg und habe mich da getroffen mit Doreen Steute.
Ich bin die Geschäftsführerin vom Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz. Und als Studentenwerk Niederbayern-Oberpfalz betreiben wir eben die Mensen und Cafeterien an unseren Hochschulstandorten, für die wir zuständig sind.
Jetzt stehen wir hier vor dem Eingang von der Mensa und schauen auf einen Bildschirm, wo, glaube ich, die Speisekarte von heute steht.
Genau, ja, mit Bildern unterlegt. Aber wir haben auch unsere kleinen Icons, an denen man eben erkennen kann, ob es jetzt vegetarische, vegane Gerichte sind oder Gerichte mit Schweinefleisch oder Rindfleisch.
Jeden Tag gibt's mindestens ein vegetarisches und ein veganes Gericht. Und heute gab's sogar zwei vegane Gerichte. Kartoffeln mit buntem Gemüse und Couscous-Patties mit Kokos-Linsen-Ragout. Beides eben gelabelt mit so einem geschwungenen V-Symbol, damit es eben gleich als veganes Gericht klar erkennbar ist.
Die Gerichte werden sehr gerne genommen, aber wir haben natürlich auch die andere Gruppe, die sich durch die ständige Kommunikation über mehr veganes Essen, mehr vegetarisches Essen bevormundet fühlen. Auf die Kundengruppe müssen wir natürlich auch eingehen.
Deswegen gab es für Sie heute auch Tortellini mit Fleischfüllung und Käsesoße. So, und genau da setzt die Studie vom Massachusetts Institute of Technology nun an. Die Forschenden haben zunächst mal zwei Feldversuche mit knapp 160 Probanden an ihrer Uni gemacht. Dabei mussten diese sich vorab per Formular für eins von zwei Mittagessen entscheiden. Entweder den veganen Hummus Wrap oder den vegetarischen griechischen Salat mit Feta-Käse. Gab allerdings zwei Versionen der Speisekarte. Einmal war hinter dem Hummus Wrap das Wort vegan in Klammern dazu geschrieben, einmal nicht. Kernergebnis: Während sich mit Label zwei Drittel gegen den veganen Wrap entschieden, wollten ihn ohne Label wiederum zwei Drittel sehr wohl essen. Gab anschließend dann noch eine Online-Befragung unter 700 FleischesserInnen und die Tendenz war nicht ganz so stark, aber ähnlich. Von ihnen würden sich nämlich 10% mehr Menschen für eine vegetarische oder vegane Mahlzeit entscheiden, also auch umweltfreundlicher, wenn sie nicht als solche gekennzeichnet wäre.
Ich finde die Studienergebnisse etwas überraschend, also ich hätte das jetzt so nicht erwartet.
Sagt Ulrike Gisch, Professorin für Ernährungspsychologie an der Uni Gießen.
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Grund ist, dass bisher in vielen Studien gezeigt wurde, dass wir ungesunde Lebensmittel eher als lecker einschätzen und vegetarische oder auch vegane Lebensmittel eher als gesund. Und dass wir dann, wenn wir zum Beispiel draußen essen und dann das vegetarische Label oder das vegane Label auf der Speisekarte sehen, dann vielleicht irgendwie implizit denken, naja, vielleicht ist das nicht so lecker oder es macht mich nicht so richtig satt und dann eher zu der Fleischvariante greifen.
Und wie halten es die Studierenden in der Mensa an der Uni Regensburg?
Ich achte eigentlich immer nur auf die veganen, vegetarischen Gerichte in der Mensa. Nicht, weil ich Vegetarier bin, sondern weil ich die in der Mensa meistens leckerer finde.
Bei mir gab es Tortellini, ich glaube sogar mit Fleischfüllung. Bei mir folgt die Entscheidung, was ich esse, eigentlich je nachdem, ob es mich halt irgendwie anmacht oder nicht.
Und ich finde es auch gut, dass ich das sofort sehe und jetzt nicht erst irgendwie drunter lesen muss, okay, was ist da jetzt genau drin?
Dass Fleischessende in der Studie empfindlich auf Veggie-Labels reagieren, könnte auch mit dem sogenannten Reaktanzeffekt zu tun haben, sagt Ernährungspsychologin Ulrike Gisch. Also, dass Menschen durch die Labels das Gefühl haben, sie würden in ihrem Entscheidungsspielraum begrenzt und genau das sie dazu motiviert, erst recht die Fleischvariante zu wählen.
Dass ich eben auch denke, nee, also wir wissen ja, wie groß der Aufschrei war nach dem Veggie Day. Nein, ich möchte jetzt mein Fleisch essen und ich stehe da auch drauf und ich nehme mir das jetzt, dieses Fleisch zu essen.
Allerdings plädiert sie nicht dafür, die Kennzeichnungen jetzt auf Grundlage der Studie einfach wegzulassen. Einerseits, weil sie nun mal wichtig seien als Info für VeganerInnen, um zu checken, ob nicht zum Beispiel doch Eigelb in einem Gericht steckt. Und andererseits, weil die Studie viele Parameter nicht mit einberechnen konnte. Wie es sich zum Beispiel auswirken würde, wenn hinter den Gerichten ein Preis stünde. Oder wie Menschen außerhalb der USA, wo der Fleischkonsum ja sehr hoch ist, sich entscheiden würden. Oder auch ältere Menschen.
Aber ich denke schon, dass die Studie ein wichtiger Anstoß ist, weil wir uns ja fragen, wie können wir eine nachhaltige Ernährung fördern. Wir wissen alle, wie relevant das ist für den Klimawandel gegen den CO2-Ausstoß. Von daher finde ich, geht die Studie da in die richtige Richtung, zu untersuchen, ja, wie können wir denn nachhaltige Ernährung fördern.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.